Ja, wir haben das fünfte Kapitel vom Buch Daniel, das berühmte Gastmahl Belshazzars, wo der König Belshazzar eben ein großes Mahl oder Trinkgelage eher für seinen ganzen Hof gibt. Und um das Ganze noch feierlicher zu machen, die Geräte, die aus dem Tempel von Jerusalem, von Nebukadnezar, nach Babylon überführt wurden und wohl bis dahin in der Schatzkammer irgendwo waren, die zu nehmen, um aus den heiligen Geräten den Wein zu trinken. Was dann passiert, ist, dass eine mysteriöse Schrift an der Wand erscheint, die dann doch den König ziemlich erschreckt und noch mehr, dass niemand von all seinen Weisen in der Lage ist, ihm die Schrift zu erläutern, bis dann die Königin, und da in den Auslegungen wir gleich sehen werden, manche sagen die Königin Mutter, der Begriff, der da gebraucht wird, ist nicht so ganz klar, aber auf jeden Fall eine Dame, die offensichtlich was zu sagen hat am Hof, erinnert also an Daniel, der als Traumdeuter bekannt ist, und Daniel wird gerufen und weiß dann auch dem König diese Schrift zu entziffern, die ihm eigentlich verkündet, dass seine Herrschaft am Ende ist. Und dann heißt es auch zum Abschluss, in der kommenden Nacht wurde Belshazzar getötet. Endet also ziemlich brutal. Ja, einfach um ein bisschen auch den historischen Hintergrund zu bekommen, einfach den Aufbau von dem ganzen Text, habe ich hier eine kurze Einführung dazu aus einem modernen Kommentar von Uriel Rappaport zu Daniel, der uns also etwas über den Aufbau sagt und auch, wie wir das irgendwie historisch einordnen können. Die Erzählung besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil wird die Handlung bis zum Zeitpunkt von Daniels Auftreten erzählt. Und vom Augenblick seines Erscheinens an wiederholt die Erzählung alle Elemente in umgekehrter Reihenfolge. Das heißt, das Letzte zuerst und das Erste zuletzt. Der erste Teil endet mit der Erklärung der Königin Mutter über Daniels Existenz und seine göttliche Fähigkeit, verwickelte Dinge zu lösen. Vers 10 bis 12. Und der zweite Teil beginnt mit den Worten Belshazzars an Daniel, die in Inhalt und Sprache mit den Worten der Königin übereinstimmen. Vers 13 bis 14. Danach berichtet der König vom Kommen der Weisen Babylons, von ihrer Unfähigkeit, die Schrift zu lesen, und von der Belohnung, die er verspricht, Daniel zu geben, wenn es ihm gelingt, die Schrift zu lesen. Vers 15 bis 16. Schließlich kehrt der Erzähler im Rahmen der Deutung der Schrift zur Beschreibung des Gelages zu Beginn der Handlung zurück. Vers 23 bis 24. Die Erzählung, die mit Belshazzar begann, endet mit seinem Tod. Auch die Erzählung in Kapitel 5 ist in das Leben am Königshof verwebt. Allerdings träumt der König dieses Mal nicht, wie in Kapitel 2 und 4, und fällt auch keinen Beschluss, den seine jüdischen Beamten nicht erfüllen können, wie in Kapitel 3 und Kapitel 6, wie wir beim nächsten Mal sehen werden. Dennoch ist die Erzählung in den Gesamtrahmen von Daniel 1 bis 6 integriert. Auch in dieser Erzählung wird die Überlegenheit Daniels über die Weisen Babylons herausgestellt. Der König versündigt sich durch Hochmut, indem er die Geräte des Tempels in Jerusalem benutzt, und ihm wird eine Lektion erteilt. Dieser Hochmut ist sogar spezifischer als der in Daniel 4,27, der sich nicht ausgerechnet gegen den Gott Israels richtet. Das Herbeibringen der Geräte zur Benutzung beim Gelage verbindet die Erzählung mit der Rahmenerzählung in Daniel 1,2, wo eben berichtet wird, dass Nebukadnezar die Tempelgeräte von Jerusalem in den babylonischen Tempel, den Tempel seiner Götter, gebracht hat. Auch die Platzierung der Erzählung flicht sich gut in den historisch-literarischen Rahmen ein. Belshazzar ist der letzte babylonische Herrscher vor den Königen Mediens und Persiens. Ein Detail, das sich gut mit der Annahme verbindet, dass der König in Kapitel 4 ursprünglich Nabonid war und nicht Nebukadnezar. Das hatten wir ja letztes Mal gesehen aufgrund des Qumran-Textes, der eben ein ähnliches Gebet wie bei Nebukadnezar in Daniel 4 dem Nabonid in den Mund legt. Dennoch gibt es in der Erzählung Elemente, die sich nicht mit unseren historischen Erkenntnissen vereinbaren lassen. In den akkadischen Quellen wird von der kampflosen Eroberung Babels durch die Perser berichtet. Und Belshazzar und seine Ermordung werden in ihnen nicht erwähnt. Dennoch sollte erwähnt werden, dass die literarischen griechischen Quellen, Herodot und Xenophon, die Eroberung Babels im Gegensatz zu der akkadischen Quelle mit einem Gelage oder Fest verbinden, das in der Stadt zur Zeit der Eroberung stattfand. Diese Erzählung hat also als Grundlage eine literarische Überlieferung, die sich sowohl in unser Kapitel als auch in die griechische Historiografie eingeschrieben hat. Ja, soweit dieser relativ faktische Text dazu. Anmerkungen, Nachfragen? Ja, vielleicht einfach am wichtigsten im Hinterkopf zu behalten, dass eben eine gewisse Diskrepanz zwischen den historischen bekannten Dingen und der Erzählung ist. Herr Müller.
Was war denn der Gegensatz hier zwischen den akkadischen und den griechischen Quellen? Die einen haben ein Festmahl gemacht und die anderen keins, oder war das was anderes?
Ja, die akkadischen Quellen berichten eben nur, dass Babylon von den Persern erobert worden ist, kampflos, und sprechen in dem Zusammenhang weder von Belshazzar selber, sondern oder von irgendeinem Gelage. Das ist der Unterschied, ja. Man könnte ja annehmen, weil es eben im letzten Vers heißt, dass Belshazzar getötet wird, dass das vielleicht irgendwas schon mit der persischen Eroberung zu tun hat. Und wir werden ja auch dann im nächsten Kapitel sehen, wie es dann gleich mit Darius weitergeht. Also ohne dass das Buch Daniel direkt eben von dieser Eroberung spricht, ist es schon klar, dass das Babylonische Reich zu Ende geht, werden wir ja auch gleich bei der Deutung der Schrift sehen. Ja, zu dieser Deutung der Schrift haben wir den Kommentar von Abarbanel, der eben sowohl fragt, was war denn eigentlich Belshazzars Sünde genau genommen und wie eben diese Schrift an der Wand zu verstehen ist. Drittens ist es angemessen, dass wir nachforschen und in Erfahrung bringen, weshalb der Ewige so an Belshazzar handelte, was dieses große Wutschnauben war und sein großer Eifer, den er um die heiligen Geräte eiferte. Wurden sie in den Tagen Evil-Merodachs nicht durch Benutzung entweiht, das ist der König, der zwischen Nebukadnezar und Belshazzar regierte, und haben die übrigen Könige Babylons nicht gegessen und getrunken und die Statuen ihrer Götter gepriesen? Und warum zeigte sich ihnen keine Handschrift, wie sie Belshazzar für genau dasselbe gezeigt wurde? Und mir scheint hierbei, dass die Entweihung der Geräte, die Belshazzar vornahm, nicht der einzige Grund für den Verlust seines Königtums war. Denn der wahre Grund war der göttliche, dass, wenn Babylon 70 Jahre vollendet werden, der Ewige sie heimsuchen wird, ihre Öde herbeizuführen. Und diese Jahre wurden im dritten Jahr Belshazzars vollendet. Und das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit, Jesaja 40, 8. Denn wie sich auf natürliche Weise zeigt, haben die Dinge eine ferne Ursache aus Vorzeiten und eine nahe, unmittelbare Ursache. Und bei der Zerstörung Babylons war die Ursache aus Vorzeiten das über sie Beschlossene. Und als die Tage der Vollendung und der Heimsuchung kamen, war Belshazzars Herrschaft bereit, zerstört zu werden. Und damit wird die unmittelbare Ursache verbunden, die Entweihung der Geräte als Grund, über Nebukadnezar und über seinen Samen und über Babylon alles zu bringen, was über sie beschlossen war. Und siehe, diese Entweihung an den heiligen Geräten geschah in dreierlei Hinsicht. Erstens darin, dass nicht der König allein sie benutzte, wie es in den Tagen Nebukadnezars war. Das ist aber meine als Annahme, das steht nirgendwo so ausdrücklich geschrieben, sondern auch die übrigen Männer und sorglose Frauen, ein Begriff, den Ababanel aus Jesaja 32,9 entliehen hat, benutzten sie, wie geschrieben steht, der König und seine Großen, seine Frauen und seine Nebenfrauen. Und es ist verboten, dass jemand anders als der König die Geräte des Königs benutzt. Wie viel mehr bei den Geräten des Königs, der Könige, der Könige, des Heiligen gepriesen sei er. Denn dies ist die eigentliche Entweihung. Zweitens, dass sie sie nicht zu ehrenvollen Dingen benutzten. Zum Beispiel sie zu zeigen und sich an ihnen zu freuen, wie man es in den Tagen Nebukadnezars und seines Sohnes tat. Auch das ist wieder die Annahme, Ababanels, haben wir auch keine weiteren biblischen Informationen drüber. Sondern Belshazzar benutzte sie zu Trunkenheit, um den Wein ihrer Trankopfer zu trinken, und dies ist die größte Schande. Und daher wurde die Art der Benutzung erläutert, indem es heißt, und sie tranken aus ihnen. Drittens, dass sie zusammen mit der Entweihung, die sie an Geräten des Ewigen vornahmen, die Statuen ihrer Götter priesen. Siehe, der Ewige eiferte über diesen Preis, denn der Preis war, dass ihre Götter Jerusalem und das Haus des Ewigen zerstört haben und ihnen die Geräte in die Hand gaben. Und dies war der gewaltige Eifer, wie es heißt, damit sie nicht sagen, unsere Hand ist erhoben und nicht der Ewige hat dies getan. Siehst du nicht, dass Nebukadnezar und seine Fürsten zugaben, dass die Zerstörung Jerusalems vom Ewigen kam, wegen der Sünden seines Volkes und wie es der Oberste der Leibwache zu Jeremia sagte, der Ewige, dein Gott, hat dieses Böse über diesen Ort gesprochen. Und der Ewige kam und tat, was er gesprochen hatte, denn ihr habt dem Ewigen gegenüber gesündigt und nicht auf seine Stimme gehört, und so geschah euch dies. Jeremia 40, 2 bis 3. Aber Belshazzar pries in seiner Torheit die Statuen seiner Götter, indem er sagte, dass sie ihm die Geräte des Hauses des Ewigen in die Hand gegeben haben. Und daher eiferte der Ewige wegen der Entweihung seines Namens. Und dies ist es, was ihm Daniel in seiner Deutung sagte, und über den Herrn des Himmels hast du dich erhoben. Und er sagte, und Götter aus Silber und Gold, Kupfer, Eisen, Holz und Stein, die nicht sehen und nicht hören und nicht wissen, hast du gepriesen. Damit ist die Sünde Belshazzars bei der Entweihung dieser Geräte erklärt. Machen wir vielleicht erstmal hier einen Einschnitt, denn danach geht es jetzt ausführlich darum, wie diese Schrift zu verstehen ist. Anmerkungen hier zu dieser Auslegung Ababanels. Herr Müller.
Wir kommen ja sicherlich am Ende nochmal auf die ganze Struktur dieses Buches, weil die ist mir völlig unverständlich. Also hier der Text fängt zum Beispiel an. Drittens ist es angemessen, dass wir und so weiter. Was ist erstens und zweitens angemessen?
Das waren Dinge, die Ababanel vorigen Kapiteln gesagt hat. Der Kommentar ist einfach so lang, ich kann nicht alles bringen.
Nein, das. Und sie tranken aus ihnen. Bei einem normalen Trankopfer wird doch auch getrunken. Woraus?
Ja, ich glaube gar nicht,
in heiligen Geräten oder aus Becher?
Das kann sicher unterschiedlich sein. Ich bin gar nicht mal sicher, ob es hier um ein Trankopfer geht, sondern das Problem ist, dass Geräte, die für den Dienst an Gott im Tempel gedacht waren, dass man da ganz normal Wein draus trinkt beim Gelage. Das ist eigentlich das Problem. Und was hier eben, worauf Ababanel sozusagen anspielt, das ist ja eigentlich selbstverständlich, dass sie trinken. Sozusagen, wenn sie die Geräte bringen und da Gläser sind, dann wissen wir auch, dass sie aus ihnen trinken. Und dass das ausdrücklich erwähnt wird, sieht er dann eben als einen Hinweis darauf, nochmal stärker die Entweihung der Geräte zu betonen, dass sie eben sie nicht nur angesehen haben und gezeigt haben, wie schön sie waren, sondern sie auch benutzt haben für ihre profanen Zwecke. Frau Fricke.
Ich denke, dass das der eigentliche Frevel ist. Die Gerätschaften waren ja schon viele Jahre aus dem Tempel geraubt und befanden sich in der Hand der Babylonier. Aber jetzt haben sie sie sozusagen missbraucht für ein Gelage, was sie taten.
Ja, nur das, so würde man es eigentlich von dem Wortlaut her verstehen, nur dass interessanterweise Ababanel davon ausgeht, dass die Vorgänger von Belshazzar das auch schon gemacht haben. Und natürlich auch eigentlich schon die Verbringung der Tempelgeräte aus dem Tempel in Jerusalem in die Göttertempel von Babylon ist natürlich auch ein gewisser Frevel schon. Und wir sehen ja, denke ich, auch wieder das Problem von Ababanel zu sagen, wieso greift Gott gerade jetzt ein bei dem Gelage Belshazzar? Es war ja auch schon vorher jahrzehntelang, die Dinge nicht in Ordnung waren. Und er genauso gut Nebukadnezar hätte beseitigen können. Und es ist eigentlich ähnlich, wie wir das ja auch bei Ababanels Kommentar zu Jona gesehen haben, wo es ihm ja auch mal ganz wichtig war zu sagen, es musste sozusagen der göttliche Plan so ablaufen, wie er ablaufen sollte. Und irgendwann bestraft halt Gott die Frevler, aber sie können bis dahin ziemlich viel Unheil anrichten. Und das, ich denke, das ist wahrscheinlich auch seine eigene Erfahrung zu sehen. Wir leben schon seit Jahrhunderten im Exil und jetzt auch noch die Vertreibung aus Spanien. Und wieso greift Gott immer noch nicht ein? Und da habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass auch diese historische Erfahrung im Hintergrund steht, dass Ababanel so wichtig ist zu sagen, zusätzlich zu den konkreten Freveln muss einfach die Zeit erfüllt sein. Gott hat seinen Plan, wann was geschieht und das ist von vornherein bestimmt. Und ich habe das Gefühl, dass er es dadurch schafft, damit zu leben, dass die Frevler nicht sofort bestraft werden, sondern eben dann, wenn Gott der Meinung ist, dass es so ist. Und er von daher von diesen zwei Gründen spricht. Eben einerseits, dass die Geräte entweiht wurden, aber musste eben auch die 70 Jahre warten, die Babylon für die Königsherrschaft vorbestimmt waren. Herr Müller.
Was muss ich mir unter dem Wort vorstellen? Und daher eiferte der Ewige, weil ich habe das im Text nicht gefunden. Ich weiß auch nicht, was das Original Hebräisch heißt. Der
Es ist
ereiferte.
Kinak, Kuf Nun Alef, das eifersüchtig sein. Das kommt auch im Bibeltext, kommt das nicht vor. Sozusagen, das ist Ababanels Ausschmückung, dass Belshazzar diese Strafe geschieht, dass die rätselhafte Schrift an der Wand erscheint und dass er in der Nacht getötet wird.
Er führt aber doch hier Daniel 5,23 an. 5,23, ja.
Moment, ich
Auf
gucke
Seite
gerade.
3 oben. Ist das nicht da, damit gemeint? Und dieses, was in
Sekunde.
Daniel seiner Deutung sagte, und über den Herrn des Himmels hast du dich erhoben. Daniel 5,23. Aber in Daniel
Ja.
5,23 steht auch nichts von eifersüchtig oder irgend sowas.
Nein, es ist sozusagen Ababanel. Interpretiert diese Worte in Daniel 5,23 und über den Herrn des Himmels hast du dich erhoben. Und damit wird ja sozusagen die Strafe Belshazzars eingeleitet, dass dahinter das Eifern Gottes um seines Namens willen steht. Das steht nicht im biblischen Text. Das ist Ababanels Erklärung oder im Ausschmückung dafür, dass Gott reagiert und eben nicht ihn einfach, Belshazzar einfach weiter trinken lässt aus den Tempelgeräten, sondern sowohl seiner Herrschaft als auch seinem Leben das Ende bereitet.
Er eiferte der Ewige. Das ist irgendwie so ein komischer deutscher Ausdruck, der uns gar nicht geläufert. Wir sagen, er eiferte, aber das ist was ganz was anderes. Ja? Eiferte.
Ja, man oft wird das mal auch mit eifersüchtig sein übersetzt, aber ich glaube schon, dass Eifern, wir hatten das bei Pinchas im Buch Numeri, da hatten wir da ziemlich viel drüber geschrieben, denn da kommt es wirklich im biblischen Text vor, das Eifern. Und ja, sozusagen etwas, ist es wirklich ein Begriff, ja, der vielleicht im normalen deutschen Sprachgebrauch heute nicht so ist. Und
also Sie
es kommt natürlich, also auch schon in den 10 Geboten wird ja Gott als ein, ich glaube meistens ist es Deutsche mit eifersüchtiger Gott, das ist der Elkanah. Ja, und das ist dieses Wort, das Abravanel hier benutzt.
Ja, Elkanah ist was ganz anderes.
Nein, Elkanah, der eifersüchtige Gott. Und Kanah, das Kufnun Alef, das ist genau dieses Eifern.
Kanah, ja, genau. Kanah ist auch ein Synonym zu Dschihad. Das ist das hebräische Wort für Dschihad.
Durchaus, ja, wahrscheinlich ähnlich sein.
Ja, da muss man vorsichtig sein.
Ja, das, auch in der Bibel sieht man, dass das so, mit dem Eifer Gottes und auf jeden Fall mit dem Eifer der Menschen, dass das gar nicht so einfach ist. Auch mal lieber die Finger davon lassen sollte, zumindest als Mensch.
Okay.
Ja, Frau Herritsch. Sie sind noch stumm geschaltet.
Noch mal so einen Tick davor, also dass es auch darum ging, die Entweihung der Geräte, der Gerätschaften zu nicht zuzulassen. Das haben wir da auch. Man kann nicht den Kelch nehmen, der zur Verwandlung dient. Und man kann den anschließend nicht für ein Betränknis, vorsichtig gesagt, nehmen. Also von daher, das würde auch sehr streng geahndet bei uns. Und von daher kann ich das schon verstehen, dass es da, dass das ausuferte und Daniel dazu auch seine Meinung hat.
Ja, ich denke, jede Religion behütet ihre heiligen Geräte. Und da kann man nicht einfach so mit umgehen. Ja. Frau Fricke, Sie hatten sich noch gemeldet. Sie sind noch stumm geschaltet.
Ja, man kann sie im noch. Weiteren, jetzt habe ich es gefunden, Entschuldigung, das war verrutscht. Im weiteren Text ist es aber auch so, dass Gott gegen die Götter der Babylonier, die ja gar nicht lebendig sind, sage ich, die nichts an die Wand schreiben können, die aus Stein sind und aus Bronze angeht. Ne? Jetzt leider habe ich meine Bibel verschlagen, aber im Vers 23 geht es ja noch weiter.
Also, ja, genau, da wird das alles erwähnt.
Das, glaube ich, ist das Entscheidende. Da war es Gott vielleicht auch mal einfach zu viel. Da hat er unheimlich viel Gleichmut an den Tag gelegt, aber irgendwann ist das Maß ja auch voll, was die Menschen machen, denke ich.
Ja, auch dieses das Maßvollsein, das ist vielleicht auch, das wird ja auch in Genesis 15 gesagt, als Gott Abraham ankündigt, dass 4 Generationen in der ägyptischen Sklaverei sein werden und dann frei werden, weil das heißt, denn die Schuld der Amoriter ist noch nicht voll. Also deswegen können sie das Land jetzt noch nicht bekommen und man muss warten. Ja, es ist eigentlich ein ähnlicher Gedanke, der da ist. Ja, dann schauen wir uns mal an, wie Abravanel weitergeht mit der Schrift. Das wird jetzt am Anfang ein bisschen kompliziert. Viertens ist es angemessen, sich mit den Worten der Schrift zu befassen, dass Worte auf die Wand geschrieben wurden. Erstens, warum waren all die Weisen nicht in der Lage, sie zu lesen und zu verstehen, wie geschrieben steht, und sie konnten das Geschriebene nicht lesen. Denn wenn es so gewesen wäre, wie Yosef Ben-Gurion sagt, dass die Buchstaben in der Schrift der heiligen Sprache, also in Hebräisch waren, und die Sprache Aramäisch, wäre es für jeden Juden in Babylon leicht gewesen, sie zu lesen. und für jeden Menschen leicht gewesen, sie zu verstehen. Denn Aramäisch war die Sprache, die alle gesprochen haben damals. Oder das, ja, und eben Josef Ben-Gurion ist eine historische Figur, bekannt als ein vornehmer Jerusalemer, der von den Römern hingerichtet wurde während des Aufstandes. Und der wurde später eben fälschlich mit dem berühmten Historiker Josephus Flavius, Josef ben Matthatjahu, identifiziert. Und deswegen wurde nach ihm das Buch Josipon benannt. Das ist, das de facto erst im 10. Jahrhundert in Süditalien zusammengestellt wurde. Und viel Material aus den Schriften von Josephus Flavius nacherzählt, aber das eben auch sehr stark ausschmückt und eben die jüdische Geschichte vom Fall Babylons bis zur Zerstörung des Zweiten Tempels erzählt. Und insofern kommt es eben auch zu Daniel, wo hier der Fall Babylons angekündigt wird. Also die Erklärung von im Buch Josipon ist eben, dass die Schrift hebräisch war, die Buchstaben, und die Sprache, in der es gelesen werden musste, aramäisch war. Aber damit ist eigentlich noch nicht erklärt, wieso niemand sie lesen konnte. Und dafür gibt es Erklärungen dann im babylonischen Talmud, Traktat Sanhedrin 22a. Wie erklärt Rabbi Shimon, der sagte, diese Schrift wurde nicht geändert und sie konnten das Geschriebene nicht lesen. Rav sagte, es war ihnen chiffriert geschrieben. Und da kommen jetzt Buchstabenkombinationen im Gegensatz zu der, die im Buch Daniel uns gebracht werden. Und zwar geht das nach dem Prinzip, dass man die Buchstaben nach ihrer Position im Alphabet austauscht. Das habe ich Ihnen in die Fußnote getan, dass man den ersten Buchstaben des Alphabets mit dem letzten austauscht, den zweiten mit dem vorletzten und so weiter. Und so kommt man natürlich dann zu einem völlig unverständlichen Text. Sozusagen, das war der Text, eben der unverständlich geworden war. Und Daniel deutete ihn dann als das, wie wir es dann auch im Text haben, Mena Menate Kal Ufarsin. Mena gezählt hat Gott dein Königtum und es zu Ende gebracht. Tekal, gewogen wurdest du auf der Waage und zu leicht befunden. Ufarsin, geteilt wird dein Reich und Medien und Persien gegeben. Also das war die Chiffrierung, wie sie Rav sagte. Schmuel sagte, hat jetzt eine MMTJM und kommt dann auf NNQPJ und AALRN. Und zwar kommt das dadurch zustande, wenn man die Worte nicht waagerecht, sondern senkrecht geschrieben hat. Das habe ich nachher später noch bei der Erklärung von Abravanel auch grafisch ein bisschen gezeigt. Und wenn man eben nicht weiß, dass man sie statt von rechts nach links, von oben nach unten lesen muss, dann ergibt es eben auch keinen Sinn. Und die Methode von Rav Ashi ist, dass er ausgetauscht hat, jeweils den ersten und zweiten Buchstaben von jedem Wort. Das ist eine weniger einschneidende Änderung und eben damit erklärt, wieso es niemand verstanden hat. Und Abravanel erklärt das jetzt noch ein bisschen mehr im Folgenden. Nach ihren Worten, also dieser drei Rabbiner, die hier diese Buchstabenkombinationen geben, scheint es, dass die Schrift selbst nicht geordnet war, nicht in der heiligen Sprache und nicht in der babylonischen. Und daher ist es nach ihren Worten schwierig zu erklären, wie Daniel daraus Mena Menate Kal Ufarsin hervorholte. Denn Daniel liest ja sozusagen vor, welche Buchstaben man sieht. Und die behaupten ja, dass die Buchstaben in einer anderen Reihenfolge da stehen. Denn die Deutung sollte mit dem, was zu sehen war, in Verbindung stehen. Zweitens muss darüber nachgedacht werden, warum er Mena Mena in Verdoppelung des Wortes sagte und nicht auch das Wort Tekal und das Wort Ufarsin verdoppelte. Und drittens sollte man wissen, warum, wenn Belshazzars Sünde in der Entweihung der Geräte des Hauses des Ewigen lag und deshalb die Handfläche, die schrieb, kam, in dieser Schrift, also die Schrift, die an die Wand geschrieben wurde, nichts von seiner Sünde erwähnt wurde. Und viertens ist es angemessen zu fragen, wie Daniel wenn er in der Schrift nur das eine Wort Parsin fand, es auf zwei Weisen auslegte. Erstens von dem Wort Prisa, Aufteilung, und zweitens von dem Wort Paras, Persien. Und wie er Medien erwähnen konnte, das nicht geschrieben stand. Also wie aber Babanel es immer macht, er stellt erst alle Fragen, die ihm einfallen, und geht dann nach einer nach der anderen durch, um die Antwort zu finden. Hinsichtlich der Lösung der ersten Frage sage ich, dass die Absicht dieser Vollkommenen, also der Rabbiner, die erwähnt werden im Talmud, und er will damit natürlich sagen, er kann sie nicht wirklich kritisieren, weil es eben hoch angesehene Leute waren, aber es gibt eben doch ein Problem mit ihrer Auslegung. Also, dass die Absicht dieser Vollkommenen war, dass die Schrift grundsätzlich nicht geändert wurde, denn die Buchstaben waren in hebräischer Schrift. Aber sie sahen, dass, wenn die Buchstaben in der richtigen Reihenfolge geschrieben gewesen wären, keine Schwierigkeit bestanden hätte, sie zu lesen und zu verstehen. Und daher stimmten diese drei Rabbinen darin überein, dass die Buchstaben dieser Worte nicht in der Reihenfolge, in der sie zu lesen waren, angeordnet und niedergelegt waren. Und Raff war der Meinung, dass die Weisheit und Verschlüsselung darin lag, dass die Buchstaben Menamena Tekal Ufarsin durch die ihnen im Alphabet gegenüberstehenden ausgetauscht wurden. Und damit hat man natürlich völlig andere Buchstaben. Schmuel jedoch akzeptierte nicht, dass die Abschrift und die Änderung so groß waren, dass die Buchstaben selbst nicht geschrieben waren, sondern andere an ihrer Stelle. Denn dazu passt nicht die Aussage, und dies ist die verzeichnete Schrift Mena Mena Tekal Ufarsin, die lehrt, dass diese Buchstaben selbst auf der Wand verzeichnet und geschrieben waren. Daher war er der Meinung, dass die Buchstaben selbst geschrieben waren, nur nicht in ihrer Anordnung den Zeilen nach, Wort nach Wort, sondern eben so, wenn Sie jetzt die Zeilen sich ansehen, finden Sie das, was man eigentlich lesen muss, eben wenn Sie immer von oben nach unten lesen. Dann hat man Mena, Mena, Tekal, und das eine Wort Ufarsin wird dann eben, weil es aus 6 Buchstaben besteht, kommt dann nochmal zweimal, wo man dann erst WPR und dann SJN hat. Und wenn man es eben waagerecht liest, wie man normalerweise liest, macht es keinen Sinn. Und die Weisen Babylons lasen jede Zeile für sich, und daher fanden sie für sie keinerlei Deutung und Verständnis. Und Daniel las die Worte nicht der Länge nach, sondern von oben nach unten. Und auf diese Weise kam er auf Mena Mena Tekal Ufarsin. Rav Ashi jedoch sah, dass auch dies eine Vertauschung ist, die größer als angemessen ist. Besonders da das Wort Ufarsin, das ein Wort ist, nach dieser Annahme und Leseweise zu zwei Worten wird, WPR und SJN. Und daher begnügte er sich mit der Änderung der Anordnung der Buchstaben in jedem Wort und auch nicht bei allen Buchstaben, sondern nur bei den beiden ersten jedes Wortes. Das heißt, er hat immer den zweiten Buchstaben dem ersten vorangestellt und alles andere ist so geblieben, wie es war. Und die Ansicht Rav Aschis hat einen Vorteil. Denn nach seiner Ansicht deutete die Schrift, wie sie war, NMA, NMA, QTHL, PWR, SJN an, dass Belshazzar im Schlaf getötet und sein Kopf abgeschlagen wurde. Nämlich warum? Das NMA bedeutet schlafen, wie nicht schlummert, Janum, und nicht schläft. Jesaja 5, 27. Und er sagte NMA, NMA zweimal, um ihm zu sagen, dass er einen ewigen Schlaf schlafen wird, von dem er nicht mehr erwachen und aufstehen wird. Und Katal bedeutet töten, denn TH und T sind austauschbar, wie es heißt, in derselben Nacht wurde Belshazzar, der chaldäische König, getötet. Und das ist eben das Verb Ketil, Vers 30. Und da sein Kopf abgeschlagen wurde, heißt es PWRSJN. Das heißt, dass aus ihm zwei Stücke gemacht werden, weil das Wort eben Teilung bedeutet, die Teilung des Körpers und des Kopfes. Und Daniels Weisheit zeigte sich somit nach jeder dieser Ansichten. Ja, ich glaube, ich halte hier auch noch mal kurz an. Das ist ziemlich kompliziert mit diesen Buchstaben und ich bin gar nicht sicher, ob man unbedingt die Methode genau verstehen muss, sondern man sieht hier, die Rabbinen standen also vor dem Problem, wieso war die Schrift nicht zu lesen und haben daraus versucht, was zu machen. Aber trotzdem, wenn da Nachfragen, Anmerkungen sind.
Ist denn keiner auf die Idee gekommen, mal eine Lösung zu finden über die Gematrie?
Zumindest nicht im Talmud wohl. Ich könnte mir schon denken, dass die Mystiker das später gemacht haben, aber Ababanel bringt das nicht.
Nein, nein, das ist klar. Aber wäre mal interessant.
Ja, das wäre. Wobei andererseits, es ist ja aramäisch und die Gematrie benutzt man normalerweise mehr für Hebräisch. Vielleicht wäre das auch noch ein Hintergrund, weil es funktioniert sozusagen nur mit der Heiligen Schrift.
Aber das Töten, Ketil, ist das ein gängiges Verb?
Im Aramäischen ja, im Hebräischen nicht.
Weil ich kenne nur dieses Lirzoach und Lirarok.
Ja, genau, aber der Text ist ja auf Aramäisch geschrieben. Und im Aramäischen ist das
übliche Wort
für Töten.
Ah, ja.
Im Hebräischen gibt es das zumindest also als Verb theoretisch, aber wird nicht gebraucht. Es gibt es als Adjektiv, katlani, tödlich. Das gibt es auch heute im modernen Hebräisch.
Katlati.
Katlani.
Katlani. Oh, schön.
Anne. Du bist noch stumm geschaltet.
Im Text habe ich nicht gefunden, diese Zeichen da. Im Grunde wissen wir nur von Daniel, was da gestanden haben soll.
Ja, genau.
Das kann genauso gut eine pure Erfindung sein von Daniel. Ist es überhaupt kein Beweis und kein Beleg da, dass das da gestanden hat?
Das ist
ich
richtig.
Meine, ich frage mich der immer, einzige. Die Frage ist ja auch, gab es solche Phänomene da immer, dass man irgendwelche Schriften, es gab ja noch keine Beamer und so schöne Sachen.
Ja, heute wäre das besser, solche Schriften überall zu projizieren.
Wir wissen nur, dass die Leute alle erschrocken waren, dass da irgend sich was bewegte da vorne an der Wand. Und Daniel hat die Frechheit gehabt, das zu erzählen, was da steht.
So ja, habe ich genau das
erstmal gelesen.
Dass eben auch niemand in der Lage war, auch nur die Buchstaben zu identifizieren, offensichtlich. Und darum haben ja die Rabbinen ihr Problem, weil wenn sie sagen, wenn das doch hebräische oder aramäische Schrift gewesen wäre, hätte es ja jeder lesen können. Und das ist das, weil in Gemälden, also es gibt ein ganz berühmtes Gemälde, wenn man bei Google nachguckt, findet man das sofort, mit dieser Szene, das ist das in hebräischen Buchstaben, ja, diese Wörter eingetragen. Aber hier geht es eben wirklich genau darum, man sieht, da ist etwas geschrieben, aber es könnte genauso gut Chinesisch sein. Sie haben keine Ahnung, was es ist. Und Daniel ist nicht nur der Einzige, der es deuten kann, sondern auch der Einzige, der erstmal die Buchstaben identifizieren kann. Und natürlich könnte er sonst was erzählen. Wir werden das auch nachher bei Ababanel interessanterweise noch sehen. Er hätte es ja auch anders auslegen können. Das fand ich noch ganz spannend. Und ich würde sagen, der Beweis, dass die Auslegung stimmt, ist eben, dass Belshazzar in der Nacht getötet wird und wirklich das Ende des Babylonischen Reiches kommt. Ansonsten hätte Daniel alles erzählen können, natürlich.
Und aus welchem Grund sollten die Diener ihn dann erschlagen haben? Wenn keiner lesen konnte, was vorne steht und die Deutung kam.
Jetzt ist es ja bekannt. Nachdem Daniel es gesagt hat, wissen sie es ja.
Wenn es keiner nachvollziehen konnte, warum haben die dem Daniel überhaupt geglaubt?
Vielleicht gab es sowieso schon Leute, die ihn beseitigen wollten. Keine Ahnung, das sagt uns der Text nicht. Das soll wohl eben als, das sagt der Ababanel auch nachher eigentlich, dass es eigentlich Ja, eine symbolische Handlung ist die Tötung Belshazzars, zu sagen, die Weissagung Daniels erfüllt sich sofort. Und historisch gesehen, das haben wir ja am Anfang beim ersten Text gesehen, ist nicht bekannt, dass Belshazzar ermordet worden ist.
Ach so.
Gut, dann schauen wir mal, wie Abravanel weitergeht. Ja, er geht jetzt zurück zu der Ansicht von Josef Ben-Gurion im Yossipon. Wenn wir jedoch die Ansicht von Josef Ben-Gurion übernehmen, die besser zum Wortlaut passt, das heißt, dass in hebräischer Schrift geschrieben stand, Menamenate Kal Ufarsin, in der richtigen Anordnung und wie geschrieben steht, dies ist die verzeichnete Schrift, Menamenate Kal Ufarsin. Dann ist Daniels Weisheit den Weisen Babylons in zwei Dingen zusammen überlegen. Einerseits in der Lesefähigkeit, denn sie wussten hebräische Buchstaben nicht zu lesen. Und andererseits in der Fähigkeit der Auslegung, die auch in diesen Worten verborgen und tief war. Und um diese beiden Fähigkeiten, die materielle, also sozusagen die zu wissen, um welche Art von Buchstaben es sich handelt, in der Lage sein, sie zu lesen, und die formelle anzudeuten, heißt es, und dies ist die Schrift, und dies ist die Deutung des Wortes, in Vers 26. Denn man hätte die Worte zugunsten Belshazzars und zu Ungunsten der Perser auslegen können, sodass Parsin auf die Perser gedeutet werde, dass eine große Zahl von ihnen sterben und in Gefangenschaft gehen werden. Und sie, also die Babylonier, deren Silber und Gold in der Beute wiegen werden. Und dann wäre die Schrift eine Frohbotschaft für Belshazzar gegen die Perser gewesen. Gerade auch, weil man dies annehmen konnte, aufgrund des vorherigen Sieges, den die Helden Babylons errungen hatten, wie erwähnt wurde. Da muss sich Abravanel irgendwo vorher in seinem Kommentar mit befasst haben. So ist also nach einer der Meinungen die erste Frage gelöst. Und jetzt kam eben die zweite Frage der Verdopplung des ersten Wortes. Das eine Wort, Mena, Mena, wurde verdoppelt, gemäß der Deutung der Wörter, wie es heißt, Mena, gezählt hat Gott dein Königtum und es zu Ende gebracht. Und es waren zwei Berechnungen, wie sie der Prophet Jeremia erwähnt. Die erste Berechnung war für Babylon, wie es heißt, und es wird sein, wenn für Babylon 70 Jahre voll werden, werde ich am König von Babylon und an jenem Volk, Spruch des Ewigen, ihre Schuld heimsuchen und an dem Land der Chaldäer. Und werde es zu einer ewigen Öde machen. Jeremia 25, 12. Und die zweite Berechnung ist zur Heimsuchung Israels zum Guten, es auf seine Erde zurückzubringen, wie es heißt, denn so spricht der Ewige, da für Babylon 70 Jahre voll werden, werde ich euch heimsuchen und mein gutes Wort über euch errichten, euch zurückzuführen an diesen Ort. Jeremia 29, 10. Und gegen diese beiden Berechnungen für zwei Heimsuchungen, die eine für die Zerstörung Babylons 70 Jahre, die vom Beginn der Herrschaft Nebukadnezars bis zum dritten Jahr seines Sohnes Belshazzar gerechnet wurden, und die zweite für die Heimsuchung der Judäer, sie nach Jerusalem zurückzuführen. Über die beiden wurde gesagt, Mena, Mena. Und die übrigen Worte wurden nicht verdoppelt, denn in ihnen lag diese Andeutung nicht. Damit ist die zweite Frage gelöst. Hinsichtlich der Lösung der dritten Frage sage ich, dass auch die Sünde Belshazzars und seine Entweihung der Geräte des Ewigen in dieser Schrift angedeutet und eingeschlossen ist. Da der allgemeine Sinn der Schrift war, die Gründe zu erläutern, die den Tod Belshazzars und den Verlust seines Königreichs notwendig machten. Und dabei wurden drei Gründe erwähnt. Der eine, dass die Zahl der 70 Jahre erfüllt war, sei es hinsichtlich der Herrschaft des Samens Nebukadnezars und der hohen Stellung Babylons, sei es hinsichtlich der Heimsuchung der Kinder Israels. Und darüber heißt es Mena, Mena. Und der zweite Grund, und dies ist der naheliegende, der die Sünde Belshazzars in seiner Entweihung der Geräte des Hauses des Ewigen betrifft, und in seinem Zuschreiben seines Erfolges und der Niedrigkeit Israels seinem Gott Und darüber wurde das Wort Takal gesagt. Und Daniel deutete ihm, gewogen wurdest du auf der Waage und zu leicht befunden. Also für diejenigen, die Hebräisch können, das hebräische Wort für wiegen ist Shakal. Und im Aramäischen wird oft das SCH, das Shin, durch ein TH ersetzt. Also das, von daher heißt es ja eben Takal. Das heißt, du wurdest zu leicht und unwert der Königsherrschaft befunden, nach dem, was du in deiner Trunkenheit getan hast. Und der dritte Grund ist, dass die Zeit für das Königreich Persien gekommen ist und daher ist es notwendig, dass dein Königreich von der Erde verschwinde. Und daher heißt es, Mena, Mena, Tekal, Upharsin, da die menschliche Vermutung in der Begrenzung der Dinge auf drei Weisen geschieht. Sei es durch das Zählen von Dingen, die gezählt werden, sei es durch das Wiegen von Dingen, die gewogen werden, sei es durch das Maß jedes Dinges, das sich wie ein Kleid oder eine Zeltplane anhaftet, das mit dem Maß gemessen wird. Und wenn die angemessene Grenze erreicht wird, wird es abgeschnitten und geteilt. Und daher heißt es, Entschuldigung, ich habe die Zeile verloren, und daher heißt es, dass die Schrift die Jahre der Herrschaft Babylons und die Jahre der Verbannung Israels gezählt und sie vollständig gefunden hat. Und mit einem Gewicht wurden die Verdienste Belshazzars gegen seine Schuld abgewogen und für zu leicht und der Herrschaft unwürdig befunden. Und mit dem Maß wurde das Maß der Herrschaft Babylons bis zu ihrem Ende und mit dem Beginn der Herrschaft Persiens und Mediens, die nach ihr kommt, gemessen. Und zwischen den beiden Maßen musste abgeschnitten und geteilt werden. Und daher heißt es Medien und Persien. Denn Medien, Madai, wird von Maß, Mida, abgeleitet und Persien, Paras, von Aufteilung, Prisa. So als hieße es, dass von jetzt an die Herrschaft dem gegeben wird, der das Maß und die Aufteilung hat. Denn ein Reich berührt nicht das andere, nicht einmal eine Haarbreite. Und darüber heißt es Upharsin. Das heißt auch wegen der Perser und ihres Reiches. Und in diesem Wort begriff Daniel aufgrund seiner großen Kraft zwei Absichten. Denn daher heißt es Parsin im Plural und nicht Peres, was die Singularform wäre, um die mehrfachen Absichten zu bezeugen. Und die erste Absicht war Brechen und Teilung. Und daher heißt es Peres, geteilt, Prisat, wird dein Reich. Und daraus lernte Daniel, dass sofort nach Belshazzar sein Reich geteilt wird. Denn so war es, dass Darius und Kyros, wie Josipon schrieb, das ganze Reich der Chaldäer teilten und Darius, der der Ältere war, über den Staat Babylon und seine Tochterstaaten herrschen würde. Und Kyros nahm alles, was von dem Reich der Chaldäer übrig blieb. Daniel wusste also von der Sache der Aufteilung, dass Belshazzars Reich unter die beiden Könige, die gegen es kämpfen, aufgeteilt wird. Und er erwähnte zuerst Medien, da Darius der Ältere war und zuerst über Babylon herrschte. Und er erwähnte Persien als letztes, da nach dem Tod des Darius alles in der Hand des Kyros, des Königs von Persien, blieb. Und da Persien die Hauptsache ist und als Reich fortbestehen wird, deutet die Schrift mit dem Wort Upharsin am Schluss an, dass die zweite Absicht sich auf das Reich Persien richtet. Und es besteht kein Zweifel, dass Daniel darin ein prophetischer Geist begleitete, der ihm bekannt machte, was sein würde, nicht nur aufgrund dieser Schrift. Und damit sind alle Fragen gelöst. Und um auf die Vernichtung und den Niedergang des Reiches Belshazzars hinzuweisen, kam es in der Nacht zu seinem Tod. Wie es heißt, in derselben Nacht wurde Belshazzar, der chaldäische König, getötet, um darauf hinzuweisen, dass sein Reich dunkel wurde und verschwindet. Im Midrash Yalkut Shimoni heißt es, ihr Weg wird Dunkelheit und Schlüpfrigkeit sein, Psalm 35,6, da die Frevler dunkel sind und ihr Tun in der Dunkelheit ist. Daher vergilt der Heilige, gepriesen sei er, ihnen nur in der Nacht. Den Sodomitern und die beiden Boten kamen nach Sodom am Abend, Genesis 19,1. Den Ägyptern, und es war in der Mitte der Nacht, und der Ewige schlug jeden Erstgeborenen, Exodus 12,29. Sanherib bei der Belagerung Jerusalems, und es war in jener Nacht, und der Engel des Ewigen ging hinaus und schlug im Lager Assyriens. 2 Könige 1935. Belshazzar, in derselben Nacht wurde Belshazzar, der chaldäische König, getötet. Haman, in jener Nacht fand der König keinen Schlaf. Esther 6,1. Und ebenso in der Zukunft. Denn siehe, Dunkelheit bedeckt die Erde und Nebel die Völker. Und über dir wird der Ewige aufgehen und seine Herrlichkeit wird über dir erscheinen. Jesaja 60,2. Und es heißt, der Wandel der Gerechten ist wie glänzendes Licht. Sprüche 4,18. Und der Sinn dieser Erzählung ist, den hohen Rang Daniels zu erkennen, seine Weisheit und seinen Heiligen Geist, wie die Königin Belshazzar über ihn erzählte und wie es sich in der Deutung der Schrift und ihrer Auslegung zeigte. Und diese Erzählung hat auch großen Nutzen und Hoffnung für die israelitische Nation, dass sie glauben wird, dass alles seine Zeit hat und eine Zeit für alles unter dem Himmel da ist. Kohelet 3,1. Und so ist die Zeit des Beschlusses Gottes, gepriesen sei er. Und seine Heimsuchung kommt schnell, in Eile, wird sich erfüllen, wie es heißt, ich, der Ewige, werde es zu seiner Zeit beschleunigen. Jesaja 60,22. Denn er, unser Gott, zählt alles zu seiner Zeit und berechnet das Ende, wie er es bei Belshazzar getan hat. Und dass die Feinde des Ewigen vernichtet werden, wie der Same Nebukadnezars fiel und das Königreich Babylon für das, was es Israel getan hat. Und so werden alle, die es, also Israel, verzehren, schuldig gesprochen werden. Böses wird zu ihnen kommen, Spruch des Ewigen. Jeremia 2,3. Damit ist das 5. Kapitel dieses Buches erklärt. Ja, soweit Abarbanel in seiner Auslegung der Schrift und seinen Anmerkungen zum Schluss, was überhaupt die Bedeutung dieses Kapitels ist. Dazu Anmerkungen.
Wir hatten vorhin irgendwo als Autoren auch den Herodot und Xenophon erwähnt. Wissen Sie, in welchen Büchern da irgendwie dieses Thema vorkommt?
Ich habe nicht nachgesehen. Ich glaube, Herodot, ich schaue mal gerade im Internet nach. Ich glaube, der hat einfach... Das ist, glaube ich, sein Hauptwerk, einfach die Geschichte, die er verfasst hat.
Ich finde es jetzt auch nicht schön.
Ja, das sind seine sogenannten Historien, ein Buch, das in 9 Bücher unterteilt ist. Und
das ist Herodot, gell?
Ja, Herodot. Und der eben die Geschichte der Welt vom Aufstieg des Perserreichs schildert, einschließlich der Perserkriege, was natürlich für die griechische Geschichte auch ganz wichtig ist. Also Historien heißt das Wort.
Historien, ja. Und haben Sie auch was von Xenophon?
Xenophon, muss ich gerade mal schauen.
Annibalas? Nee, ich finde es nicht.
Also ich sehe, es gibt ein Werk von Xenophon, das heißt Anabasis, das ist sein
Anabalisch,
Anabasis, das ist
ja.
sein historisches Werk, in dem er eben auch die Schlacht der Griechen gegen Kyros beschreibt. Vermutlich kommt es da vor.
Das waren,
Vermute
glaube
mal,
ich,
dass alles.
die Punischen Kriege.
Ja, vermute mal, dass es das auch alles in deutscher Übersetzung
Ja,
gibt,
ja.
vielleicht sogar im Internet einsehbar. Frau Fricke.
Ja, mein schlaues Handy mit KI sagt, der altgriechische Historiker Xenophon beschreibt Belsazar, oft der babylonische König genannt, in seinem Werk Kyropädia, Erziehung
Ah.
des Kyros, als den gottlosen, arroganten Herrscher Babylons und so weiter, der in der Nacht der persischen Eroberung von seinen eigenen Leibwächtern ermordet wird.
Ja, danke. Da haben wir ja wirklich schon ganz konkret den Hinweis auf die Parallele zwischen Xenophon und dem biblischen Text.
Weil es kommt ja hier aus dem Text nicht klar hervor, ob der Belshazzar, also der Belsazar, ob der Sohn von Nebukadnezar ist oder von Nabonid. Aber das spielt für uns auch, glaube ich, gar keine so große Rolle.
Es spielt keine große Rolle, aber ich glaube schon, ich meine, an einem Vers wird gesagt, dass er, ja doch, es ist in Vers, in Vers 13, da heißt es, da sagt er zu Daniel, du also bist Daniel, einer von den Verschleppten aus Juda, die mein Vater, der König aus Juda, hierher gebracht hat. Und auch in Vers 18, als Daniel Belshazzar antwortet, heißt es, der höchste Gott hat deinem Vater Nebukadnezar Herrschaft und Macht gegeben. Also nach dem, was wir hier haben, wird eigentlich ausdrücklich gesagt, dass Belshazzar der Sohn Nebukadnezars war, was historisch auf keinen Fall stimmt. Und ich denke, das kommt wahrscheinlich hier dadurch zustande, dass die Könige, die dazwischen waren, für das Buch Daniel nicht relevant sind.
Ja,
Und man kann ja auch Vater sozusagen als Ahnherren allgemeiner sehen. Und wie wir ja schon oft gesehen haben, historische Fakten ist nicht das, was wirklich
doch
die
nicht.
biblischen Schriftsteller interessiert.
Ja, ist nicht wichtig.
Ja, im Großen und Ganzen hat Ababanel eigentlich eine Erweiterung der Auslegung Daniels dieser drei Worte, die relativ klar sind. Dass es eben bei dem Zählen darum geht, dass die Zeit des Babylonischen Reiches vorbei ist, dass Belshazzar für zu leicht befunden wird beim Wiegen, Abwiegen seiner Verdienste und seiner Vergehen. Und was hier nochmal ausführlicher ist, eben dieses das dritte Wort Upharsin, dass das eben die doppelte Deutung hat, sowohl wie Teilen von dem Verb Paras oder eben auch, dass den Staat Persien Paras meinen kann. Und von daher sowohl die Teilung als auch der Hinweis, dass Persien das Nachfolgerreich wird, zu sehen ist. Und natürlich dann noch, man könnte was sagen, so ein bisschen die pädagogische Absicht, aber jetzt dann beim Schluss zu sagen, dass gezeigt werden soll, dass Gott dann schließlich doch eingreifen wird. Irgendwann wird es passieren, wenn er es sich vorgenommen hat und das eigentlich auch der Trost ist, den er seinen jüdischen Zeitgenossen anbietet, da sich darauf zu verlassen. Es wird eines Tages kommen, auch wenn wir nicht wissen, wann.
Naja, aber andererseits, wenn man überlegt, weshalb kam überhaupt die babylonische Gefangenschaft? Das war ja auch die Strafe Gottes gegen Israel.
Ja.
Dann kommt jetzt hier in der Geschichte, kommt die Strafe derjenigen, die also die Israeliten in die Verbannung geholt haben. Ja.
Ja, genau. Das
Er hat
geht
seine
nach diesem.
eigenen Werkzeuge bestraft.
Ja, es ist auch, also es ist schon ein gewisses Paradox, dass einerseits eben Nebukadnezar in manchen prophetischen Texten eindeutig als das Werkzeug des göttlichen Zornes bezeichnet wird und der damit tut, was Gott will, und andererseits wird er dafür bestraft. Es gibt, ich bin jetzt im Moment nicht sicher, ob das auch in einem Bibeltext irgendwo ist oder ob das die spätere Auslegung ist. Das heißt, Nebukadnezar sollte zwar das Werkzeug der Strafe Gottes, aber er ist zu weit gegangen. Er hat mehr getan, als Gott gewollt hat. Das ist natürlich auch dann. Und außerdem kann man auch sagen, wenn Gott bestrafen will, dann soll er das tun. Aber ich lasse mich darauf nicht ein. Da hätte ich auch Nein sagen können. Das gehört auch dazu. Also es geht meistens nicht gut aus, sich als Werkzeug der Strafe Gottes einsetzen zu lassen.
Das ist gefährlich.
Ja, sollte man lieber die Finger von lassen. Aber da haben wir auch bei Jona gesehen, dass es auch nicht so einfach ist, Nein zu sagen. Ja, dann haben wir noch einen Text von Rivka Raviv, den wir ja schon ein paar Mal hatten. Und damit kommen wir jetzt zu einem parallelen Text, die viele von Ihnen ja auch schon kennengelernt haben, als wir gemeinsam das Buch Esther gelesen haben, nämlich das Gelage Achaschwerosch am Anfang, wo ja überhaupt nicht vom Tempel oder sonst was gesprochen wird. Aber wie wir eben sehen werden, ich glaube, vielleicht hatten wir auch damals schon Midrashim, die darauf hingewiesen haben, dass Achaschwerosch die Tempelgeräte benutzt hat. Jedenfalls sehen wir hier, wie offensichtlich das Buch Daniel mit dem Gelage Belshazzars als Inspiration gedient hat, um auch Achaschwerosch die Benutzung der Tempelgeräte zuzuschreiben. Die Benutzung der Tempelgeräte wurde in einer Tradition von der Erzählung über das Gelage Belshazzars in Daniel 5 auf die Erzählung über das Gelage Achaschwerosch in Esther 1 übertragen. In Daniel 5, 1 bis 2 beschreibt die Schrift ein prächtiges Weingelage, das Belshazzar, der König von Babylon, im dritten Jahr seiner Herrschaft für seine vielen Fürsten gab. Im Laufe des Gelages benutzt Belshazzar die aus Gold und Silber gemachten Tempelgeräte. Die Beschreibung des Gelages ist in mancher Hinsicht der des Gelages Achaschwerosch in Esther 1, 3 bis 7 ähnlich. In beiden wird ein prächtiges Weingelage beschrieben, das ein bedeutender König für seine Fürsten im dritten Jahr seiner Herrschaft gab und bei dem goldene Gefäße für das Trinken des Weins verwendet wurden. In beiden spielt die Frau oder Nebenfrau des Königs eine zentrale Rolle und noch anderes. Diese Ähnlichkeit öffnete die Tür zur Übertragung des Motivs der Benutzung der Tempelgeräte von der Erzählung über das Gelage Belshazzars im Buch Daniel auf das Gelage Achaschwerosch. Die Übertragung des Motivs ermöglichte das Schaffen kreativer Auslegungstraditionen zur Deutung des im Estherbuch geschriebenen. Beginnen wir die Untersuchung mit dem babylonischen Talmud, Traktat Megillah. Das ist ja der Megillah, ist die Rolle, die Esther-Rolle und weithin eben eine Auslegung des Buches Esther, in dem die homiletische Auslegung der Worte und Geräte von verschiedenen Geräten, Esther 1,7, im Kontext der Datierung des Gelages vorgelegt wird, die, wie gesagt, eine weitere Gemeinsamkeit zwischen den beiden Gastmälern ist. Rabba erklärt, warum Achaschwerosch sich entschied, die Tempelgeräte hervorzuholen und zu benutzen, obwohl er von dem Unglück, das Belshazzar aufgrund ihrer Benutzung getroffen hatte, wusste. Megillah 11b. In jenen Tagen, als der König Achaschwerosch saß auf dem Thron seiner Herrschaft, Esther 1,2, Und es steht geschrieben im dritten Jahr seiner Herrschaft in Vers 3. Rabba sagte, was meint, als er saß, als sich sein Geist setzte, also im Sinne von beruhigte. Er sagte, Belshazzar rechnete und irrte sich. Ich rechne und irre mich nicht. Da er sah, dass 70 Jahre vollendet waren und sie nicht erlöst wurden, sagte er, da sie jetzt nicht erlöst worden sind, werden sie nicht mehr erlöst werden. Und er holte die Tempelgeräte heraus und benutzte sie. Rashi erklärt in seiner Auslegung zur Talmudstelle den Ausgangspunkt des Talmuds in dem Widerspruch, der sich aus den zwei Datumsangaben für das Gelage Achashveroschs ergibt. Als der König saß, also verstand in dem Sinne, als er sich zum ersten Mal hinsetzt auf seinen Thron, und damit muss es der Beginn seiner Herrschaft sein, und im dritten Jahr seiner Herrschaft. Nach der ersten Angabe handelt es sich um den Beginn seiner Herrschaft, nach der zweiten um ihr drittes Jahr. Rabba löste diesen Widerspruch durch eine unkonventionelle Auslegung des Wortes, als er saß, als sich sein Geist setzte. Er berechnete, in welchem Jahr man mit Sicherheit annehmen kann, dass Israel nicht erlöst werden wird und es möglich sein wird, die Tempelgeräte zu benutzen. Nach Achashverosch's Berechnung irrte sich Belshazzar in der Berechnung der 70 Jahre des babylonischen Exils. Und daher starb dieser als Strafe dafür, dass er die Tempelgeräte benutzt hatte. Und nach seiner eigenen Berechnung zog Achashverosch, da die 70 Jahre vergangen waren und Israel nicht erlöst worden war, die Folgerung, dass die Tempelgeräte ohne Gefahr benutzt werden können. Im weiteren Verlauf befassen sich die Weisen mit einer philologischen Frage. Und Getränke in goldenen Geräten und Geräte von verschiedenen Schonim-Geräten, Esther 1,7. Von wiederholten Mischonim hätte es heißen müssen. Rabba sagte, eine Hallstimme kam heraus und sagte, die ersten sind untergegangen, Kalu, wegen eines Gerätes, Kli. Und ihr benutzt sie wiederholt, Shonim. Rabba schlägt vor, die syntaktische Funktion des Versteiles, Geräte von verschiedenen Geräten, zu ändern. Er ist jetzt nicht die Fortsetzung der Beschreibung der Geräte, sondern ein neuer Satz, in dem sich die direkte Rede der Hallstimme findet. In der Erklärung der Hallstimme findet sich eine semantische Auslegung der Worte. Kelim, Geräte, abgeleitet von Kelaya, Vernichtung, und Shonim in der Bedeutung von Wiederholung. So ergibt sich ein neuer Satz. Die ersten, Belshazzar und seine Genossen, wurden vernichtet wegen der Geräte des Tempels. Und ihr benutzt sie ein wiederholtes Mal? In einer parallelen Tradition im Midrash Esther Rabba wird der Schriftvers anders gedeutet. Und auch in ihr wird das Motiv der Geräte aus dem Buch Daniel in die Erzählung des Esther-Buches übertragen. Und Geräte von verschiedenen Geräten. Er brachte seine Geräte und die Geräte Elams, eines der alten Reiche, die die Babylonier erobert hatten. Und es stellte sich heraus, dass seine Geräte schöner als die Elams waren. Er brachte seine Geräte und die Geräte des Tempels. Und es stellte sich heraus, dass die Geräte des Tempels ansehnlicher und schöner als seine waren. Wie eine Herrin, die eine schöne Magd hatte. Jedes Mal, wenn sie ihre Magd ansah, veränderte sich ihr Gesicht. Jedes Mal, wenn die Tempelgeräte seine Geräte ansahen, veränderten sich seine Geräte und wurden wie Blei. Rabbi Tachlifa Baba Chana sagte, Geräte, deren Aussehen sich veränderte und die leichter wurden. Rabbi Shmuel Bar Nachman sagte, Geräte, die vernichten, diejenigen, die sie benutzen, und ihr Verderben wiederholt sich. Was führte dazu, dass Belshazzar sich aus der Welt ohne Nachkommen ausriss? Doch, dass er die Tempelgeräte benutzte, wie geschrieben steht, Belshazzar sagte unter dem Einfluss des Weins, dass die goldenen und silbernen Geräte, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem herausgeholt hatte, herbeigebracht werden sollten. Daniel 5,2. Was steht danach geschrieben? In derselben Nacht wurde Belshazzar, der chaldäische König, getötet. Der exegetische Ausgangspunkt für die drei Auslegungen, die in Esther Rabba angeführt werden, ist das Wort Verschiedene. Die Annahme ist, dass das Adjektiv Verschiedene für die Geräte trivial ist, denn es ist klar, dass alle Geräte voneinander verschieden sind. Und daher handelt es sich um etwas sprachlich Überflüssiges, das Entschlüsselung verlangt. Die beiden ersten Auslegungen verwandeln das Adjektiv Verschiedene in das Verb sich verändern. Nach der ersten Auslegung veränderten sich die Geräte Achashverosch zum Nachteil und wurden hässlich, da er die Tempelgeräte benutzt hatte. Nach der zweiten Auslegung wurden die Geräte Achashverosch leichter infolge der Benutzung der Tempelgeräte. In dieser Auslegung wird der ähnliche Klang benutzt. Kalim, leichte, Kelim, Geräte. In der dritten Auslegung wird das Wort zu einem von Kelaya, Vernichtung, abgeleiteten Verb. Achashverosh, Benutzung der Tempelgeräte, wird ihm Vernichtung bringen, wie sie es Belshazzar gebracht hat. Ja, soweit die Übertragung des Motivs in das Estherbuch. Dazu Anmerkungen.
Im Estherbuch wurde aber diese Bezeichnung verschiedene Geräte so interpretiert, dass also jedes Gerät, was man da geholt hatte, geraubt hatte, dass das ein Unikat war. Dass das also einzigartig war, sage ich mal. Keine Massenware, so in dem Sinn. Ja. Und hier ist es ja eine echte materielle Veränderung.
Ja, und ich denke, Sie haben schon auch recht, auch wenn Sie ja in der Auslegung schreibt, dass das eigentlich trivial ist, weil kein Gerät dem anderen gleicht. Das ist durchaus nicht notwendigerweise. Wenn man Serienproduktion macht, könnte man durchaus gleiche Geräte haben. Und von daher könnte man einfach sagen, der Vers will sagen, dass eben der Haushalt Achashverosch so anspruchsvoll war, dass jeder Teller von seinem anderen Teller verschieden war. Und damit hat man dann gar kein Problem eigentlich. Aber offensichtlich haben die Rabbinen doch gemeint, das Wort ist erstaunlich und haben es auf diese Weise weiterinterpretiert. Es ist im Übrigen das einzige Mal, wo Dinge aus dem Buch Daniel in die Auslegung vom Esther-Buch kommen. Im Buch Esther haben wir überhaupt kein Problem mit koscherem Essen. Das heißt, wir haben Esther, die eben an dem Gelage des Königs teilnimmt, die den König und Haman zum Gelage einlädt und nirgendwo steht, dass sie sich um irgendwelche jüdischen Speisegesetze gekümmert hat. Und das war natürlich ein Problem. Und bei Daniel im ersten Kapitel hieß es ja ausdrücklich, dass Daniel eben nicht vom Tisch des Königs gegessen hat. Und da haben dann eben auch wohl inspiriert von Daniel und möglicherweise auch vom Buch Judith, wo auch diese Sorge um das koschere Essen kommt, haben dann Midrashim auch Wege gefunden zu sagen, auch Esther hat koscher gegessen, obwohl das nur wirklich im Wortlaut nicht zu sehen ist. Und das ist natürlich, weil die beiden Erzählungen ähnlich sind. Es handelt sich in beiden Fällen eben um einen Juden, eine Jüdin, die an den Königshof verschlagen werden und dort irgendwie eben ihre Identität ja oder nein versuchen aufrechtzuerhalten. Und auf die Weise natürlich lag es auch allgemein nahe, Vergleiche zwischen diesen beiden Büchern zu machen.
Ich möchte aber gerne noch mal zu dem Trankopfer, was vorhin fiel, zurückkommen. Wenn die Juden ein Trankopfer brachten, wurde dieser Trank, der Wein, wurde dem Gott geopfert aus dem Tempelgerät, aus dem Kelch, den sie aus dem Tempel geholt haben. Hinterher wurde aber weiter getrunken. Wurden die dann wieder weggebracht oder durften die auch zum profanen Gebrauch benutzt werden? Weil wir haben ja zum Beispiel bei Ahasverosch Bei seinem Gelage haben wir ja den Vorwurf an Juden, die eingeladen worden waren, die aber das Essen von Ahasuerus, also nicht koscher, mitgefeiert haben.
Ja, das ist der Midrasch.
Das ist der Midrasch.
Ja. Also das jüdische Trankopfer ist ja auf den Tempel in Jerusalem begrenzt. Also das war Begleitung zu bestimmten Opfern von Tieren und der Wein wurde am Altar ausgegossen und da blieb eigentlich nichts zum Trinken übrig. Das war Wein, der ausgegossen wurde und auch in dem Sinne nicht weiter zum Trinken benutzt werden konnte.
Wenn Sie davon ausgehen, dass ein Trankopfer immer allein geopfert wird. Also ich sehe da eher eine Verbindung, auch Trankopfer mit Brandopfer gemeinsam. Warum nicht?
Ja, ja, sicher. Es gibt eigentlich gar kein nur Trankopfer, ja, sondern das kommt als Begleitung der anderen Opfer und wird mit denen am Altar dargebracht.
Weil
man kommt gar nicht alleine ein Trankopfer.
Beim Brandopfer wird ja auch der größere Teil dann hinterher gegessen.
Nein, das Brandopfer wird ganz verbrannt, darum heißt es Brandopfer. Es gibt die Schlamim, die Ganzopfer oder Friedensopfer, wie es manchmal übersetzt wird. Von denen wurden nur das Blut und die Eingeweide auf dem Altar dargebracht und der Rest wurde gegessen.
Ja.
Ja, dann haben wir noch das Gedicht von Heinrich Heine über Belshazzar. Das haben wir Frau Fichtbauer zu verdanken, die in einer der vorigen Seminare darauf aufmerksam gemacht hat. Und von da hatte ich mir gleich aufgeschrieben, dass ich das dann hier bei Daniel bringen muss. Also das Gedicht von Heine, der eben Belshazzar, wie wohl eben das S statt dem SCH, das kommt wahrscheinlich durch die griechische Tradition. Mitternacht zog näher schon, in stummer Ruh lag Babylon. Nur oben in des Königs Schloss, da flackert's, da lärmt des Königs Tross. Dort oben in dem Königssaal, Belshazzar hielt sein Königsmahl. Die Knechte saßen in schimmernden Reihen und leerten die Becher mit funkelndem Wein. Es klirrten die Becher, es jauchzten die Knecht. So klang es dem störrigen Könige recht. Des Königs Wangen leuchten Glut, im Wein erwuchs ihm kecker Mut. Und blindlings reißt der Mut ihn fort und er lästert die Gottheit mit sündigem Wort. Und er brüstet sich frech und lästert wild, die Knechteschar ihm Beifall brüllt. Der König rief mit stolzem Blick, der Diener eilt und kehrt zurück. Er trug viel Güldengerät auf dem Haupt, das war aus dem Tempel Jehovas geraubt. Und der König ergriff mit frevler Hand einen heiligen Becher, gefüllt bis am Rand. Und er leert ihn hastig bis auf den Grund und rufet laut mit schäumendem Mund. Jehova, dir künd' ich auf ewig Hohn, ich bin der König von Babylon. Doch kaum das grause Wort verklang, dem König ward's heimlich im Busen bang. Das gellende Lachen stumm verstummte zumal. Es wurde leichenstill im Saal. Und sie an weißer Wand, da kam's hervor wie Menschenhand. Und schrieb an weißer Wand, Buchstaben von Feuer und schrieb und schwand. Der König stieren Blicks da saß, mit schlotternden Knien und totenblass. Die Knechteschar saß kalt durchgraut und saß gar still, gab keinen Laut. Die Magier kamen, doch keiner verstand zu deuten die Flammenschrift an der Wand. Belshazzar ward aber in selbiger Nacht von seinen Knechten umgebracht. Ja, soweit dieses faszinierende Gedicht von Heine. Dazu noch Anmerkungen.
Sollte jeden Midrasch in Gedichtsform schreiben.
Das wäre auch eine Möglichkeit, ja. Ja, ich denke, man sieht schon, wie Heine andere Schwerpunkte setzt. Daniel spielt so gut wie keine Rolle bei ihm. Also die ganze Frage, das zu lösen, sondern es geht wirklich um die Szene sozusagen und alles und auch vorher das, die Beteiligung der Königin, die Daniel rufen lässt. Also alle Nebenpersonen sind möglichst rausgenommen, sich wirklich auf Belshazzar zu konzentrieren. Und aber gerade dann eben auch die Lästerung Gottes noch mal ganz stark herauszuheben, also wirklich ihn wörtlich den Gott Israels verhöhnen lässt, was so ja nicht im biblischen Text steht. Also da das hat eigentlich Heine zu seinem Höhepunkt, denke ich auch gemacht. Und ja, wir bleiben dabei auch irgendwo, das hatten wir ja auch schon in den letzten Malen gesehen. Es geht hier wirklich um Kritik an Königsherrschaft, die vermessen ist, die sich versucht, als etwas Göttliches darzustellen und dazu sagen, nein, das geht nicht. Ihr seid nur Menschen und keine Götter. Und das ist sicher auch für Heine, auch in der Zeit vom 19. Jahrhundert, wo es zwar schon keine absoluten Könige mehr gab, aber trotzdem auch noch Herrschaften, die sich alles Mögliche angemaßt haben, hat das sicher auch gepasst. Das Gedicht soll übrigens auch inspiriert sein von einem Gedicht von, ich glaube, von Byron, der auch einen Text über Belshazzar geschrieben hat, habe ich da nicht weiter nachgeforscht.
Ja, wir sind ja noch nicht fertig mit Daniel, aber die Frage ist doch jetzt schon praktisch, was will er damit sagen, der Autor? Gell? Ist das eine Lehrerzählung wie Jona? Ist es das? Eine historische Erzählung ist es nicht. Da
nein,
ist zu
das
viel
sicher nicht.
Nein, nein, das ist es nicht.
Also nach der Einordnung des Buches Daniel im jüdischen Kanon gehört es zu den Schriften, also von daher eben eher als Lehrerzählung im Unterschied zu der Septuaginta und dann der christlichen Tradition, wo Daniel ja unter den Prophetenbüchern steht. Also das, während Abarbanel, das werden wir wahrscheinlich in den folgenden Kapiteln noch mehr sehen, durchaus der Meinung ist, dass man Daniel ja als Propheten sehen kann, aber zumindest dieser erste Teil von Daniel, also einschließlich bis Kapitel 6, das wir uns nächstes Mal ansehen werden, kann man durchaus als eine weisheitliche Erzählung sehen. Und ja, so ein bisschen hat Abarbanel ja auch versucht, in seiner Zusammenfassung zu Kapitel 5 zu sagen, dass man eben daraus lernen kann, dass Gott schließlich und endlich eingreifen wird, wenn die Zeit reif ist, also sozusagen das als etwas auch eben für seine Generation Relevantes zu sehen. Ab Kapitel 7, wo dann ja die Visionen Daniels kommen, da kann man die Frage sicher nochmal neu stellen. Das ist auch, es gibt auch viele, die meinen, dass es eigentlich zwei verschiedene Bücher sind, weil wir dann eben keine Erzählung mehr um Daniel haben, sondern es um seine Visionen geht.
Naja, Sie sagen aber ziemlich vorsichtig, dass man daraus lernen kann.
Ja. Ja, aber es ist sicher nicht so eine allgemeine Weisheitsschrift, die allgemeine allgemein brauchbare Erkenntnisse bringt. Aber grundsätzlich soll man davon ausgehen, dass alles, was in der Bibel steht, etwas ist, wovon man lernen kann. Und darum ist es aufgeschrieben, würde ich mal sagen.
Ja, das ist mein ganz naiver Glaube, dass ich alles, was ich in der Bibel lesen kann, sagen wir mal, übernehmen könnte.
Nein, nicht, nein, das heißt nicht übernehmen, sondern dass ich eine Bedeutung für mich, für meine Generation, für meine Zeit dafür finden kann. Ich kann auch was kritisch sehen unter Umständen. Und
Richtig.
es gibt sicher auch Bücher, die für die eine Zeit relevanter und für die andere Zeit weniger relevant sind. Das muss man, glaube ich, auch legitimerweise sagen. Aber ja, grundsätzlich, dass man zumindest versuchen sollte, ob einem das Buch was sagt, könnte man. Ja, und das kann auch durchaus zu Interpretationen führen, die vielleicht im Worttext gar nicht so angelegt sind. Das kann natürlich auch passieren. Frau Herritsch.
Also was ich so dem entnehme, was wir bisher gelesen haben, das, und ich glaube, das kommt noch stärker, das sind eigentlich so Kernbotschaften, also die Souveränität Gottes, gleich, ob er es lange laufen lässt oder ob er direkt eingreift. Und bei Daniel auch die Treue in der Diaspora. Ja,
Ja,
und
das sind
ich glaube,
sicher.
das macht es auch spannend jetzt für den zweiten Teil.
Das ist sicher, sind sicher ganz wichtige Punkte. Und eben die Diaspora-Situation, die für die Juden ja Jahrhunderte, Jahre ganz entscheidend war. Und dann auch zu sehen, wie schafft man es, seine jüdische Identität in der Diaspora zu bewahren. Und eben auch die Versuche, der Geschichte eine Deutung zu geben. Und auch gerade wenn man eben, wenn Gott eben nicht mehr mit erhobener Hand wie beim Exodus eingreift und man überlegt, ist er denn noch da, tut er irgendwas oder wie muss man das sehen? Und das werden wir auch im zweiten Teil natürlich noch, denn auch die Visionen Daniels sind natürlich dann ein Versuch, eben gerade auch mit den Verfolgungen in der hellenistischen Zeit umzugehen. Und nicht umsonst, auch in der christlichen Auslegungsgeschichte haben ja die Visionen Daniels haben einen enormen Einfluss gehabt und auch immer wieder versucht, das zu aktualisieren dann. Also von daher können wir uns die Frage, was das Buch relevant macht, sicher noch in den kommenden Kapiteln weiterstellen und werden vielleicht auch noch ein bisschen unterschiedliche Antworten bekommen, was uns das weiterhelfen kann. Ja, beim nächsten Mal haben wir aber noch die letzte der Erzählungen um Daniel. Daniel in der Löwengrube, ja auch etwas, was bekannt ist. Und das ist dann unter Darius dem Meder. Das ist auch nochmal ein Problem, denn jeder Darius, den wir kennen, war persischer König. Also das ist auch ein Problem, das erstmal zu lösen sein wird, wieso wir jetzt plötzlich Darius als Meder haben. Aber wir haben ja schon gesehen, dass historische Faktizität nicht das Allerwichtigste ist für die biblischen Autoren und werden wir dann mal sehen, wie
Letzten
unsere
Endes ist es
traditionellen Quellen sind.
eine Sammlung von Wundererzählungen.
Ja.
Weil die Wunder spielen ja hier eine Hauptrolle.
Ja, das spielt sicher auch mit. Irgendwie doch noch zu zeigen, man hat eben doch eine Spur Gottes, die da ist. Ja.
Mir fällt dann immer wieder PR ein. Ja.
Ja, und das ist eben auch gerade, wenn man eben Minderheitsreligion ist, dann irgendwie noch zu sagen, aber unser Gott ist doch da und wirkt Wunder, ist schon auch ganz wichtig. Ja?
Ja, das Wunder kam, als man keine Minderheitenreligion mehr war.
Hm.
Da
Ja,
kam
wobei
dann
hier
das
eben die
Wunder.
Wunder geschehen zu Daniels Zeiten ja eben ja in der
Ja, klar.
Minderheitensituation.
Die sind noch vorher.
Ja.
Und dahinterher haben wir uns gewundert. Religion hat immer mit Macht zu tun, egal welche. Jede
Ja.
Religion hat Macht.
Und wenn man keine Macht hat, muss man auch das irgendwie theologisch erklären.
Das ist ja die Macht. Die Theologie ist das Werkzeug der Macht dann.
So kann sie zumindest benutzt werden und wird sie auch oft benutzt.
Ja, natürlich.
Gut, dann werden wir also beim nächsten Mal diese Erzählungen abschließen, bevor es dann in der zweiten Reihe mit den Visionen Daniels weitergehen wird. Dann wünsche ich bis dahin eine gute Woche.